Es gibt ja den schönen Spruch, den hippokratischen Eid, das primum non nocere, der besagt ja vor allem, dass das oberste Prinzip sein soll, nicht zu schaden, vor allem nicht zu schaden, egal was wir machen. Und das sollte in der Geburtshilfe einfach wieder stärker in den Mittelpunkt rücken und eben nicht die ökonomischen Gründe.
Herzlich willkommen zu unserer Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen. Hier auf Lora München. Und unser Thema heißt heute wertvolles Leben von Anfang an. Ja, das war gerade eben schon ein Ausschnitt aus unserem Interview mit Claudia Lowitz, von der Hebammenpraxis München. Und in der letzten Sendung haben wir Ihnen vorgestellt, dass wir dieses Jahr uns Richtung Finanzierung und Vertrauen im Grundeinkommen bewegen wollen. Aber dafür wollen wir erstmal einen Rahmen setzen. In der letzten Sendung haben wir uns mit dem Thema Zielen und Werten befasst, dass das ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist. Und das wollen wir hier jetzt weiterführen. Wir wollen uns mit dem Thema des Lebens auseinandersetzen, wie wertvoll das Leben ist und wie wir damit umgehen. Und schon im Vorfeld zur letzten Sendung kam Sabine um die Ecke und hat gesagt, also das, was da passiert, das gefällt mir gar nicht. Aber vielleicht berichtest du selbst ein wenig, was der Impuls gewesen ist für die heutige Sendung.
Die Nachricht im BR2 Anfang Januar, eine Geburtenabteilung in einer Klinik in Süddeutschland wird geschlossen. Da bin ich erstmal stinkesauer geworden, weil was wird da gemacht mit dem ins Leben treten, kommen? Ja, es wird einfach eine Geburtenabteilung geschlossen. Peng. Und jetzt? Dann kamen mir noch im Prozess so Gedanken zu Krieg, zur Vernichtung des Lebens und zu diesen Horrorszenarien, die in allen Zeitungen heutzutage berichtet werden. Und dann habe ich gedacht, das muss in die Sendung, weil das hat ganz viel auch mit dem Grundeinkommen zu tun.
Ja, und das werden wir heute betrachten. Und dafür wollten wir dann auch eine eigene Sendung eben widmen. Und heute im Studio sind neben Sabine Heißner und meiner Person Jürgen Greiner Jochen Balzer.
Ja, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und die Technik begleitet uns wie häufig Felix Jakowitz. Danke, Felix. Und unsere Interviewpartnerin, nochmal zur Erwähnung, heißt Claudia Lowitz und die ist von der Hebammenpraxis München. Kurz auf Blick über die Sendung, also wir werden erstmal zwei Teile Interview senden und Ihnen bringen und dazwischen Musikauflockerung eine dazwischen. Dann wollen wir uns wirklich mit diesem Thema, was sie aufreißt und skizziert beschreibt, dann beschäftigen und im dann letzten Teil das nochmal etwas weiten in etwas größere Perspektiven in unsere ökonomischen Bereiche hinein und das Grundeinkommen hinein. Tipps, Termine und Hinweise werden zum Abschluss dann folgen. So, jetzt sage ich den ersten Titel an. Und zwar hören wir jetzt zuerst ein kurzes Musikstück von der Gruppe Sepp Takes Today is Groove.
Die hatten dann nochmal was anderes. Hebammenpraxis München und Claudia Lowitz hat sich bereit erklärt, mit mir ein kleines Interview zu führen.
Ich bin eigentlich hier, Claudia, weil ich so erschüttert gewesen bin über die Nachricht Anfang Januar im BR2, dass wieder mal eine Geburtenabteilung in einer Klinik geschlossen wird. Und ich bin dann so sauer geworden, dass ich dachte, das ist wirklich ein Lebensthema.
Ja, das stimmt. Das ist ein großes Thema und geburtshilfliche Abteilungen werden laufend geschlossen zurzeit. Also in den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Kreissäle halbiert. Die Geburtenzahlen sind natürlich auch runtergegangen, aber die Zahl der Kreissäle ist schneller geschrumpft. Das heißt, immer größere Kreissäle müssen einen immer größeren Radius an Raum oder an Orten abdecken. Das heißt, die Frauen müssen von weit her in ihren Kreißsaal fahren und dann mit 1000, 2000, 3000 anderen Frauen im Jahr wird dann da geboren. Also die kleinen Geburtshilfen rechnen sich nicht mehr. Das heißt konkret in Deutschland, alles, was weniger als 500 Geburten im Jahr hat, wird früher oder später geschlossen.
Okay, wenn du mir das so erzählst, das bedeutet ja, dass in dem Ort X in Nordfriesland überhaupt nie eine Geburtenabteilung, geschweige denn ein Kreißsaal irgendwo in der Nähe ist. Und ist das denn aber auch abgedeckt mit Hebammen, mit frei arbeitenden Hebammen?
Ja, die wenigsten Frauen, die entscheiden sich ja für eine Geburt zu Hause oder in einem Geburtshaus, die werden dann frühzeitig, also so 3 Wochen vor Termin, in eine größere Stadt gebracht und die warten dann dort auf ihr Baby. Also das ist in Sylt zum Beispiel, hat die Geburtshilfe zugemacht, die müssen jetzt alle an Land und dann da warten auf ihr Kind. Am Land, im Bayerischen Wald zum Beispiel, da fahren die Frauen halt 50, 60, 70 Kilometer in den nächsten Kreißsaal und das hat natürlich verheerende Folgen auch für die Sicherheit. Ja, wenn es mal schnell gehen muss und wenn im Winter vielleicht die Straßenverhältnisse schwierig sind, dann wird es in Zukunft auch Frauen geben, die es nicht mehr sicher schaffen in den nächsten Kreißsaal. Das ist gefährlich.
Was hat das für Auswirkungen, diese Geburtenstationen oder die Kreißsäle schließen? Was hat das für euch für Auswirkungen hier in der Stadt zum Beispiel? Erlebt ihr das hier auch?
Ja, hier in der Stadt machen die Kreißsäle nicht zu, aber hier in der Stadt werden die Geburten immer mehr, ohne dass die Infrastruktur mitwächst. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr ungefähr 500 Geburten mehr gehabt, ohne dass die Strukturen dafür bereitgestellt worden wären. Also es wurden eben keine neuen Kreißsäle gebaut. Die Kreißsäle, die es gibt, die platzen aus allen Nähten. Die sind teilweise auch unterbesetzt, weil die Hebammen irgendwann die Arbeit nicht mehr schaffen und die kündigen dann und es kommen keine neuen Kolleginnen nach. Also die sind zum einen unterbesetzt und zum anderen total überlaufen. Letztes Jahr wurden in München 800 Frauen an der Kreißsaaltür abgewiesen, unter der Geburt. Das ging auch durch die Presse, das ist jetzt eine Zahl aus der Süddeutschen Zeitung. Und das ist eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Keine Frau unter der Geburt darf abgewiesen werden, eigentlich. Ja. Und das ist jetzt eine neue Entwicklung in München, dass die dann, wenn sie dann kommen und der Kreißsaal ist voll, dann müssen die in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Da kommt dann der Krankenwagen und fährt die dahin, wo jetzt dann aktuell Platz ist für sie.
Okay, dann kriegt die Schwangere und die unter der Geburt gerade steht, das Kind halt eben mal in der Ambulanz.
An einem anderen Ort.
Oder ja, an Ambulanz, oder?
Ja, das weiß ich nicht, wie oft das passiert, aber die muss dann einfach schauen, dass sie woanders unterkommt. Die wird dann woanders hingebracht. Und das ist natürlich sehr beunruhigend für die Frauen, wenn die das hören, dass sie vielleicht dann doch sich noch mit einer anderen Klinik anfreunden müssen. Die kommen dann irgendwo hin, wo sie sich nicht auskennen. Genau, das ist die Ökonomisierung der Geburtshilfe. Also mit wenig Geld sollen viele Frauen versorgt werden. Die Hebammen werden schlecht bezahlt und eine Hebamme hat 3, 4 Frauen zu versorgen und das ist natürlich ein ganz armseliger Standard für ein so reiches Land wie Deutschland.
Wie wirkt sich denn das auf euch aus? Hast du mehr Schwangere?
Wir haben viel mehr Anfragen. Also wir haben ja unsere Telefonsprechstunden 3-mal die Woche und wir sind alle bis 6, 7, 8 Monate im Voraus ausgebucht mittlerweile. Und viele Frauen bleiben ohne Hebamme mittlerweile in der Stadt München. Also die telefonieren 50, 60, 70 Kolleginnen an, vor allem wenn sie nicht im 2. Monat anfangen. Und dann bleiben viele ohne Hilfe. Das ist so in der Stadt.
Genau, das ist für mich eigentlich ja Verweigerung des Lebens, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn irgendwo muss ich ja schließlich gebären. Und ich habe so eher auch das Gefühl, dass die jungen Menschen gar nicht wirklich von diesen Geburtshäusereinrichtungen oder von Hebammenpraxeneinrichtungen wissen. Ich habe das zumindest, als ich schwanger war, nie erlebt, dass es das gibt.
Ja, das ist ein Stück weit Unwissen und auch ein Desinteresse. Man macht halt, was alle machen. Der Schwangerschaftstest ist positiv, dann gehe ich zum Arzt und dann gehe ich alle 4 Wochen hin und der empfiehlt mir dann ein Krankenhaus. Und so kommen die meisten Frauen gar nicht auf andere Möglichkeiten, sondern die machen einfach, was 98% der Frauen machen. Und wenn es dann schief läuft, ja, zum Glück war man dann im Krankenhaus, weil da wurde man dann gerettet.
Ja, genau.
Es gibt ja auch nicht wirklich Zahlen, die veröffentlicht werden, die zeigen, wie gut die Geburtshilfe zu Hause oder in den Hebammenpraxis funktioniert. Diese Zahlen werden ja zurückgehalten.
Theoretisch dürften Sie die Zahlen ja gar nicht zurückhalten, denn es wird ja veröffentlicht. Aber in welcher Form wird es veröffentlicht? Wer kriegt es denn wirklich zu sehen?
Ja, das ist schwierig. Man muss halt wirklich sich akribisch informieren und recherchieren, um als Schwangere eine aufgeklärte Entscheidung treffen zu können.
Das heißt, es hat etwas politisch, also es ist ein politischer Hintergrund. Denn wenn ich etwas nicht in die Welt bringe, dann verhindere ich ja was. Das hat auch was mit dem Geld dann zu tun.
Ja, das hat auch was mit der Ökonomisierung der Geburtshilfe zu tun. Also was fehlt meiner Meinung nach, ist ein... Wie soll ich sagen? Es gibt ja den schönen Spruch, den hippokratischen Eid primum non nocere. Vor 2000 Jahren war das schon Thema, die Ethik in der Medizin. Und da auf Deutsch übersetzt heißt das ja vor allem nicht zu schaden. Ja? Und dieser Grundgedanke, der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es geht vor allem darum, wirtschaftlich zu arbeiten, Prozesse zu vermeiden, und die Sektio-Raten steigen mit jedem Jahr. Wir sind bei 33% in München. Also jede dritte Frau geht mit Kaiserschnitt nach Hause aus dem Krankenhaus. Und was es eigentlich braucht, das wäre der hippokratische Eid auch für die Wirtschaft. Ja, also als oberstes Prinzip im Krankenhaus vor allem nicht zu schaden. Und dann muss man vielleicht auch Personal aufstocken und dann muss man Räume so gestalten, dass Frauen sich da wohlfühlen und auch entbinden können, unproblematisch entbinden können.
Ich habe mal darüber nachgedacht, was eigentlich diese Sektios, also diese Kaiserschnitte, ja, mit Kind und Frau machen. Hast du das auch erlebt, oder ich erlebe das mit Babys, die gerade geboren sind und die Mutter hatte einen Kaiserschnitt, dass die extrem schreckhaft sind. Also das bedeutet für mich, dass die per Schock auf die Welt gekommen sind. Wenn ich mir das überlege, wenn ich in ein Leben trete per Schock, dann bin ich in einer gewissen Form ja auch versteinert. Mhm. Wenn ich mir das dann weiter überlege, wenn das keiner erkennen kann, vor allen Dingen in dieser Arbeitssituation, in der die jungen Menschen stecken, den ganzen Tag arbeiten, die Kinder frühzeitig in den Kindergarten geben. Was macht das mit der Gesellschaft? Also die Gesellschaft ist irgendwie dann versteinert oder irgendwie zumindest nicht so flexibel wie heute, könnte ich mir vorstellen. Ne? Erlebst du denn auch?
Ja, auch da ist es ja so, dass die Familie auch wirtschaftlichen Prinzipien gehorchen muss. Ja, die Frauen, die sollen sich möglichst schnell natürlich von der Geburt erholen, Wochenbett 6 Wochen lang. Also das gilt ja als anachronistisch, das können sich die wenigsten Frauen vorstellen, sich wirklich 6 Wochen zu schonen. Dafür ist eigentlich heutzutage keine Zeit mehr. Und dann sind die eigentlich in der Regel nach einem Jahr wieder zurück in der Arbeit mit dem entsprechenden Pensum, das sie dann bewältigen müssen. Kind großziehen und Geld verdienen und arbeiten, das ist ja alles schön und gut, aber sie zahlen auch einen hohen Preis dafür, für die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die sie dann vielleicht haben.
Ja, genau. Was ich ja ganz gerne nochmal wissen möchte, wie viele Schwangere habt ihr denn im Jahr? Wie viele Geburten habt ihr denn hier im Haus im Jahr?
Wir haben im Jahr um die 120 Haus- und Praxisgeburten ungefähr. Und Frauen insgesamt betreuen wir ungefähr 1000 im Jahr. Also die Frauen, die wir betreuen, die meisten lassen sich hier vorbetreuen, machen Kurse, nehmen die Vorsorgen wahr bei uns und gehen dann zur Geburt ins Krankenhaus. Und danach gehen sie heim wieder nach 3 Tagen oder auch schneller oder auch mal ein bisschen später. Und dann betreuen wir sie zu Hause weiter.
Sind das Frauen, die in der Klinik darauf bestehen, natürlich zu gebären?
Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, natürlich zu gebären unter der räumlichen Enge, unter dem Personalmangel, den viele Kliniken haben, ist es natürlich schwierig zu sagen, wir brauchen jetzt hier 20 Stunden, 30 Stunden, bis das Baby da ist. Also auch da hat ja das Tempo zugenommen. Ja, im Kreißsaal. Gebären geht schneller als früher und muss auch schneller gehen. Das hat auch was damit zu tun, dass sich die normale Geburt, solange sie auch dauert, nicht rechnet. Ja, die am besten bezahlte Geburt, und das ist auch ein Systemfehler, der von den Krankenkassen nicht angegangen wird, ja, der Kaiserschnitt ist die lukrativste Geburt. Das geht schnell, das gibt Geld, und dann ist es natürlich schwierig, in so einem Krankenhaus zu vertreten, dass das Ganze auch mit wenig Kaiserschnitten und mit viel Zeit und Geduld und viel Personal ablaufen könnte.
Genau, wenn es so weitergeht, werden die Kliniken Schwangere so im Stundentakt einbestellen und dann können sie alle ihre Kinder dort bekommen. Jeder ist happy und froh und das kostet nicht so viel. Aber es geht komplett am Leben vorbei in meinen Augen. Jedes Lebensgefühl hinsichtlich Durchsetzungsvermögen, das können diese Menschen denn ja gar nicht mehr, weil sie nicht durch den Geburtskanal kommen sind. Das ist ja vorbei.
Ja, da gibt es auch viele Ärzte, die davor warnen oder auch Psychologen und Psychiater. Aber was wir da wirklich auf die Welt bringen, ich glaube, das sehen wir dann spätestens in der nächsten, übernächsten Generation. Das ist ja noch was, was zunächst erstmal nicht sichtbar ist.
Das war jetzt gerade die Band The Data Weatherman mit dem Titel Human Light. Und jetzt hören wir den zweiten Teil des Interviews mit Claudia Lowitz. Und sie wird das Themenfeld nochmal etwas weiten auf etwas größere Betrachtungen. Hören Sie zu.
Naja, also was mich halt gerade umtreibt, das ist die Gemeinwohlökonomie, ja. Also dass das Krankenhaus eigentlich dem Gemeinwohl dienen müsste, sollte, ja.
Ja.
Und wir haben ja die Bayerische Verfassung. Im Artikel 3 steht, Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl.
Ja. Ja,
und dieses Gemeinwohl ist ganz weit hinten, ganz weit nach hinten gerutscht.
Das stimmt.
Warum eigentlich, ja?
Ökonomisierung.
Ganz oben in unserer Verfassung. Wie konnte das passieren, dass es nur noch ums Geld geht?
Ja, das ist der Neoliberalismus, der so ungefähr
der
25
halt
Jahre hier so Einzug gehalten hat.
Genau, mittlerweile in der letzten Ecke auch im Kreißsaal. Ne?
Ja, das heißt im Innerspiegel Sand, weil es rieselt alles durch die Hände so ungefähr.
Ja, und
das,
ich meine, weil du vorhin gesagt hast, Kinder sind alle schockiert. Es gibt auch schockierte Kinder nach einer normalen Geburt, muss
ja?
man auch sagen, ja. Also man weiß noch gar nicht, was es macht. Was man weiß, ist, stillen geht schwieriger, stillen ist schwerer. Die Kinder werden auch nicht so lange gestillt. Das Atmen fällt schwerer am Anfang. Also die Kinder werden öfter mal beatmet, weil sie selber nicht spontan atmen können. Das kann man schon alles messen. Ja, auch die Gesundheit der Mutter leidet. Der Kaiserschnitt ist die gefährlichste Geburt für die Mutter immer noch, weil einfach das eine große Bauch-OP durchgeführt werden muss und manche Frauen nehmen Schaden. Das ist ja klar, so eine große Operation kann auch Schwierigkeiten bereiten, wie jede Operation.
Genau, habe ich natürlich nicht so gesehen, weil ich das nicht so erfahre. Also steht ja auch nicht irgendwo, ne?
Also das mit Gemeinwohl, ja. Also überhaupt dieses Paradox, warum muss ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten? Zum Beispiel in der Schweiz ist es so, da gibt es immer noch Geburtsstationen, die haben 50 Geburten im Jahr. Ja? So wie die kleinen Zwergenschulen in Österreich, da gibt es immer noch Schulen, die haben eine Klasse. Einfach weil es nötig ist, vor Ort die Kinder zu unterrichten. Und dann erlauben die sich diesen Luxus, in Anführungsstrichen, die Kinder im Dorf zu lassen mit ihrer Schule. Und Geburtshilfen, also da kenne ich mich jetzt in der Schweiz ein bisschen besser aus, da ist das auch so. Also gibt es eine kleine Klinik und die Frauen, die dann vor Ort Wehen haben, Kinder kriegen, die gehen dann dahin. Ja, da spielt es nicht die übergeordnete Rolle wie bei uns. Vor allen Dingen wirtschaftlich sein muss, sondern es geht vor allem darum, Frauen und Kinder gut und sicher zu versorgen. Darum geht es ja eigentlich.
Und das ist auch der beste Start ins Leben.
Genau.
Und das kann ich dann auch anders gestalten, so stelle ich mir das aber.
Und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das so systematisch verhindert wird.
Das darf eigentlich nicht wahr sein, aber
ja, das wird dieses System wird ja gestützt von den Krankenkassen, ja, von der Gebührenordnung, die vor allen Dingen die schwierigen Geburten honoriert und nicht das, was leicht geht. Es ist ja auch zutiefst ungerecht, was gerade mit den Hebammen passiert in Deutschland, ja. Also die Haftpflichtprämien schießen nach oben und die Hebammen kommen eigentlich gar nicht hinterher.
Ja. Immer noch.
Und, ja, und viele hören auf. Es werden uns viele Steine in den Weg gelegt und viele Geburtshäuser machen zu und viele Hebammen quittieren ihren Job. Außerklinisch, aber auch in den Krankenhäusern.
Bin ich da falsch oder stimmt das die Regel immer noch, dass die Hebamme die Kinder mit der Frau zusammen auf die Welt bringt und der Arzt theoretisch dann nur dazugezogen wird, wenn es irgendwie schwierig ist?
Der Arzt wird bei Problemen hinzugezogen, aber eigentlich leitet, also bei Haus- und Praxisgeburten ist es so, die Hebamme leitet die Geburt. Im Krankenhaus ist das so ein bisschen untergegangen. Ja, da ist zwar auch die Hebamme die meiste Zeit bei den Frauen, aber wenn dann das Kind kommt, kommt der Arzt dazu und letztendlich ist der dann auch auf derjenige, der dann die Geburt zu Ende leitet. Aber eigentlich gibt es eine Hinzuziehungspflicht in Deutschland. Das heißt, bei jeder Geburt muss eine Hebamme hinzugezogen werden. Also auch der Arzt muss dafür sorgen, dass eine Hebamme kommt zur Geburt.
Okay, dann hoffe ich mal, dass sich das nicht verändert.
Dass die nicht abgeschafft wird, ja,
genau.
Ja, das war schon mal in den 80er Jahren, war die schon mal gefährdet, die Hinzuziehungspflicht. Und das hat aber damals aufgrund der Proteste der Frauen nicht von dieser Hinzuziehungspflicht, die ist immer noch da.
Ja, das ist doch gut.
Wenn sie zunehmend verwässert wird, ja.
Naja, das ist der nächste Weg dorthin, ne? Ja. Wie lange gibt es euch?
Wir sind hier seit 1997. Im Lehl, die Hebammenpraxis München, hat sich 97 gegründet. Die meisten von uns sind seit 97 dabei und ja, wir arbeiten sehr gut zusammen in einem großen Team.
So lange schon bist du hier?
Wir sind sehr konstant.
Cool, echt gut.
Ja, bei den die Schwangeren, wie die sich für die Praxis entscheiden, also wir haben ja jetzt doch, wir Hebammen für eine große Öffentlichkeit gesorgt in den letzten Jahren, auch aufgrund unserer Probleme, die wir haben, wirtschaftliche Probleme, die wir haben. Und die Frauen wissen mittlerweile, dass ihnen Hebammenhilfe zusteht und die suchen sie auch. Und die meisten finden auch eine Hebamme, also in den großen Städten nicht alle. Es gibt auch Frauen, die müssen ohne Hebamme klarkommen, dann nach der Geburt oder auch vor der Geburt. Aber das Wissen, dass Hebammenhilfe möglich ist, das haben mittlerweile fast alle Frauen. Fast alle Frauen nutzen das auch.
Ja, ich habe gerade gelesen, dass ihr sogar eine 12-wöchige Betreuung als Hebamme den Frauen angedeihen lassen könnt nach der Geburt.
Ja, das
hat sich von 8 auf 12 Wochen verlängert,
das ist
oder?
Das ist so, bis zum Ende der Stillzeit dürfen wir die Frauen versorgen. Also die Frauen sind, wenn sie dann eine Hebamme haben, gut versorgt, was das betrifft. Also wir haben viele Termine sozusagen, die wir womit die Frauen besuchen können.
Und wer bezahlt das dann? Wenn ihr
das bezahlt die Krankenkasse.
Alles, bis zum Ende der Stillzeit?
Bis zum Ende der Stillzeit zahlt die Krankenkasse.
Das ist doch wunderbar.
Das ist toll.
Da kann man doch gar nicht besser rundum versorgt
sein. Da sind wir auch ganz glücklich, dass da die Frauen die Option haben, uns sich so oft Rat zu holen bei uns.
Das passt total.
Und dann ergeben sich viele Dinge von selbst. Dann braucht es Personal und dann braucht es Personal, das Zeit hat. Und dann braucht es die Räumlichkeiten, in denen die Frauen sich wohlfühlen. Und die dürfen nicht in 70 Kilometer Entfernung sein, sondern der Kreissaal muss möglichst nah da sein, wo die Familien wohnen. Und dann muss das außerklinische Angebot präsent sein und auch klar sein, dass wer zu Hause gebären möchte oder in einer Hebammenpraxis sich auch sicher fühlen darf. Wir haben nämlich gute Zahlen, die das belegen. Und nicht umsonst ist es so, dass in England seit 2014 vom Nationalen Gesundheitsservice die außerklinische Geburt vorrangig behandelt wird. Also in England sollen die gesunden Frauen, die Kinder bekommen, sich überlegen, ob sie nicht besser zu Hause bleiben zur Geburt, weil das in vielen Fällen der sicherere Ort ist.
Ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Angebot der Ausbildung zur Hebamme in Deutschland? Steht es weiterhin?
Das besteht weiterhin. Es gibt auch immer noch Andrang, weil es ist immer noch ein attraktiver Beruf trotz allem. Und die jungen Frauen bewerben sich und die Hebammenschulen, die gibt es auch weiterhin. Es sind Schulen, an denen zum Beispiel hier in München in der Maistraße werden Hebammen ausgebildet.
Sie hörten Valley Hill und den hat Gustavo Crescenzi gespielt. Und danach, wie gesagt, ein passender Jingle, ausgesucht von Felix. Vielen Dank. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Claudia Lovitz bedanken, nachdem wir das komplette Interview gerade gehört haben. Und wir gehen jetzt in eine Diskussion als Reflexion zum Interview und eben auch zum Leben.
Ja gut, also ich fange mal an. Ich finde das, was wir gehört haben, ein herausragendes Beispiel dafür, wie manchmal das eben nicht zusammenpasst in unserer Zeit. Das, was die Menschen als ihre Lebenswirklichkeit erfahren, was gewaltigen Veränderungen im Laufe des Lebens ja immer wieder unterliegt, und das Denken, mit dem wir diese Veränderungen im Leben zu fassen versuchen, die Strukturen, die wir letztlich alle zusammen gesellschaftlich schaffen, und in die wir dann diese Entwicklung, diese Phasen in unserem Leben einzuordnen versuchen. Und was jetzt die Frau Lowitz da als Ökonomisierung der Geburtshilfe ansprach, ich finde, das spürt man ja. Das ist ja irgendwie sowas von unangenehm, wenn man das so auf sich wirken lässt, wo man einfach merkt, also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und ich denke mir, mit dem, was Geburt eigentlich im Leben der beteiligten Menschen bedeutet, ne, diese Ereignisse. Und da will ich schon als erstes erstmal darauf hinweisen, dass natürlich, wenn man dann mal auf die Psychologie guckt, auf die Psychotherapie, da ist ja völlig einhellig, dass man sagt, ja, das ist von enormer Bedeutung. Es ist schon von Bedeutung, in welcher Stimmung die Mutter mit dem in ihrem Bauch heranwachsenden Kind gelebt hat. Es ist von Bedeutung natürlich, wie die Geburt verlaufen ist, was das Umfeld war, wie sich die frühe Kindheit entwickeln konnte. Also das wirkt super stark auf den Lebenslauf der Menschen und das begegnet einem dann natürlich in der therapeutischen Arbeit. Also da würde ich auch Frau Lowitz ein bisschen widersprechen. Also ich denke, das zeigt sich nicht erst in späteren Generationen, dass die Art, wie die Menschen da auf die Welt kommen, das zeigt sich durchaus bei den Menschen selber in ihrem Lebenslauf. Weil diese Stimmung, die da vom Anfang des Lebens herkommt, die begleitet die Menschen lange Zeit. Das heißt nicht, dass sie sich da nicht auch herausarbeiten können. Aber das müssen wir erstmal festhalten. Und da ist also eine außerordentliche Diskrepanz zwischen dem, wie damit gesellschaftlich umgegangen wird, und dem, was das für die Menschen eigentlich, wie bedeutsam das ist.
Denn Geburt ist für mich ja total heilig. Ist ja was Heiliges. Und das ist immer ein neues Wunder.
Ich denke, dass, ja, das ist wirklich ein Wunder. Da ist es was sehr Berührendes. Ich habe es selbst erlebt als werdender Vater vor 18 Jahren. Und ich habe diese Zustände so in der Form nicht erleben müssen. Vielleicht hat sich da auch viel gewandelt natürlich, das ist ja auch so beschrieben. Und vielleicht haben wir auch gute Umstände gehabt insgesamt. Und es ist ein berührender Punkt einfach. Und ich denke mal, wenn die Frau Lowitz sagt, dass es sich in Generationen zeigt, dann meint sie vielleicht, dass man es evident hat, dass man es wissenschaftlich nachgewiesen hat in ein paar Generationen. Zeigen dürfte sich es wahrscheinlich auch schon heute bei den Generationen, ohne dass wir es genau sagen können, genau das ist mit dem und dem verbunden. Vielleicht mag das der Fall sein. Und was mir halt insgesamt, ja, ich finde es eigentlich schon eine Missverwendung vom Begriff her, die Ökonomisierung. Was ist das eigentlich, Ökonomisierung? Ich meine, Ökonomie ist ja nichts anderes, als wenn man zu Deutsch sagen wird, Haushalten. Das heißt letztendlich, dass man mit dem, was man hat, sinnstiftend und gewissermaßen achtsam und eine gewisse Sparsamkeit vielleicht umgeht. Aber Sparsamkeit, da gibt es ja dann auch so ein jüdisches Spruchwort, der heißt, ich kann mir ja doch nichts Billiges leisten, so reich bin ich nicht. Also gute Dinge, gut investieren ist manchmal viel günstiger, als wenn man immer nur spart. Und dieses Thema des Kostendrucks, um mehr Gewinne zu machen, da gewinnt natürlich vielleicht die Klinik, aber die Gesellschaft insgesamt, die leidet drunter. Also von der Seite Ökonomisierung kann ich hier gesamtwirtschaftlich hier gar nicht feststellen, dass hier eine Ökonomisierung stattfindet. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine irgendwo Teilbetrachtung, das ist eine Suboptimierung, die letztendlich an allem vorbeigeht, am Menschen an allem.
Ja, nun denke ich mir, an dieser Stelle möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen herausarbeiten, die Frau Lowitz hat ja auch davon gesprochen, sozusagen von dem hippokratischen Eid für unser Wirtschaften, ob das nicht da auch angemessen wäre. Da kommen wir noch drauf. Aber ich denke mir, ich möchte jetzt anknüpfen noch mal an das Wort heilig von der Sabine und eben sagen, dass man sich vielleicht noch mal kurz so vor Augen stellen könnte. In unserer Vorbereitung sind wir ja darauf gekommen, auf diesen Unterschied zwischen einem linearen Zeitverständnis und der Eröffnung von Zeiträumen. Ne? Mhm. Und das linear, würde ich mal so sagen, das ist so das, wenn ich so im Blick habe, also ich habe jetzt für Mai einen Urlaub gebucht oder morgen früh muss ich ein bisschen früher zur Arbeit und da bewegt, bald ist Wochenende. Also das ist so diese Art, wie man sich so durchs Leben bewegt. Und dann solche Ereignisse wie die Geburt, beim Tod ist es ähnlich. Ich habe so einen Eindruck, da ändert sich, ohne dass die Beteiligten das vielleicht so ganz bewusst mitkriegen, aber es plötzlich finden sie sich in einem ganz anderen, einer ganz anderen Art von Raum, wo ganz vieles in den Hintergrund rutscht und auch völlig zu Recht wegrutscht. Und das im Zentrum ist, dass eben sich Menschen begegnen, würde ich sagen, auf eine ganz tiefe Art begegnen. Also ich würde sagen, dass ich halte es für falsch, dass die Vorstellung, dass die Eltern die Kinder produzieren, sondern ich würde sagen, die Kinder ermöglichen, dass die Kinder auf die Welt kommen. Die Kinder sind ihre Gäste. Und im Grunde, auch wenn ich mich an meine eigene frühe Kindheit erinnere, da man muss sich erst kennenlernen, ne? Man muss sich erst miteinander vertraut werden. Und da ist sozusagen die Vergangenheit des Menschen, der da auf die Welt kommt, ein bisschen was von seiner Zukunft. Alles das schwingt mit, also so eine Stimmung der Bedeutsamkeit der Eltern mit dem Kind. Und das bildet im Grunde so ein bisschen eine Sphäre für sich. Ja, und da in dieser Sphäre wird sozusagen Familie verdichtet. Also das ist, Familie muss auch erstmal als unsichtbarer Ort entstehen. Ja, also es geht da nicht nur um ein Haus, oder, sondern es geht auch um etwas seelisch-geistiges, was sich bildet. Ne? Mhm. Und das finde ich eben, also, und das ist das eine, was ich ansprechen wollte. Und das andere war einfach, dass in jedem Ehegeburt steckt, finde ich, etwas von einer menschheitlichen Hoffnung. Ich hatte das mal als Gottes Hoffnung für die Menschheit formuliert. Man könnte es auch sagen, die Hoffnung des Universums, das kann man genauso sagen. Aber da steckt etwas drin, was über die einzelnen Betroffenen noch hinausgeht. Und deswegen ist es auch ein Geschenk. Ich denke mir, Geburt ist immer auch, jemand kommt vom Himmel und bringt etwas vom Himmel mit und erinnert uns daran, dass es den Himmel gibt.
Und das vergessen wir viel zu schnell, weil es auch nicht gelebt wird bei uns. Und das ist für mich schon der erste, ich sag jetzt mal, Bruch. Verstehe ich das Leben überhaupt? Ja? Was bedeutet das so für jeden Einzelnen? Und ich lasse das mal so stehen, denn es ist ein Riesenthema, Leben als solches. Das können wir hier gar nicht behandeln und das wollen wir auch gar nicht in unserer kurzen Zeit. Aber es ist mir wichtig zu sagen, zum Beispiel, ich muss sehr achtsam sein, wenn ich als Frau schwanger werde. Wenn wir hier von Himmel sprechen und von Gottes Hoffnung, dann spüren Mann und Frau, wann sie ein Kind gezeugt haben. Das wird mir jetzt vielleicht zum Verhängnis, wenn ich das so sage, aber es gibt sehr wohl auch Forschungen darüber, dass das möglich ist. Das muss nicht sein. Und in dem Moment, wenn ich das in meinem Leben integriere, dieses Verständnis dafür, dann gehe ich anders damit um, meine ich. Und vielleicht ist dann der Tod, den wir heute, bevor der Tod eintritt, bereits begraben haben, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen möchten, wird er dann vielleicht ganz anders angeschaut werden können.
Ja, ich würde dazu nach der Musik noch vielleicht auch einen kleinen Meingedanken dazufügen. Zuerst aber hören wir Musik von Fadiese. Und der Titel heißt Pachelbel. Thank you. Also zuvor hat ja Jochen von den linearen und den Räumen gesprochen gehabt und Sabine hat den Begriff des Heiligen und Göttlichen aufgegriffen gehabt. Und ich nehme das wirklich so wahr, dass häufig der Alltag so ein Trott ist. Das ist das Lineare. Das heißt, man geht eigentlich so, ich habe das in meinen Worten Korridore genannt. Man geht so Korridoren entlang. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ganze Bewegung ist vorgegeben. Und das heißt, in der Phase haben wir wenig Zeit, eigentlich auf das Leben zu blicken, es zu betrachten und auch die Essenz des Lebens, den Sinn des Lebens zu hinterfragen oder für uns zu erkennen und zu entdecken, dem nachzuforschen. Und gerade so Momente wie Geburt oder auch Tod, die veranlassen, dass man plötzlich zur Seite tritt oder stehen bleibt, dass einem andere Menschen auch den Raum geben, um stehen zu bleiben. Und in dem Augenblick ändert sich plötzlich die Qualität des Korridors, erweitert sich und wird zu einem Raum, in dem Stehen stattfindet und Begegnung stattfindet, in dem auch Erkenntnis, in dem Wahrnehmung, in dem Verbindung, in dem vieles stattfinden kann. Und deswegen ist Geburt auch so ein wichtiger Raum, insbesondere für die Eltern und auch für das Kind selbst, auch wenn es selbst vielleicht kein so bewusstes Teilnehmen hat in dem Augenblick, aber es ist...
ja. Einspruch, euer Ehren.
Okay, ne. Und das hat wichtige Qualitäten. Und ich jetzt anschaue, dass diesem durch das Thema Ökonomisierung, was wir schon gesprochen haben, dass es ja ein rechtes Unverständnis ist, dass da durch... dass es auf immer weniger Hebammen konzentriert wird. Das heißt, dass die Arbeitsverteilung immer mehr, dass die Arbeitskonzentration immer mehr auf weniger Personen stattfindet. Ja, also dass die Arbeit immer weniger auf breite Bereiche stattfindet. Denn es ist ja nicht so, dass wir ansonsten noch unheimlich viel bezahlte Erwerbsarbeit zur Verfügung hätten, grenzenlos oder zur Verfügung stellen würden. Dann ist natürlich auch das Problem natürlich der Einkommensverteilung, die wir mit so einer Ökonomisierung auch in der Gesellschaft produzieren.
Ja, also hier ist sicher eine Brücke zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Ich möchte vielleicht nochmal auf diesen Punkt zuspitzen. Die Frau Lowetz spricht eben von Ökonomisierung. Ich würde sagen, ja, Ökonomie ist natürlich immer dabei, weil wir immer was, so Bild schlapp gesprochen, immer, wir brauchen immer was zu essen, wir haben immer Bedürfnisse. Also das heißt, immer ist bei allem, was wir tun, Ökonomie dabei. Aber diese Ökonomie, der wir uns zurzeit gegenüber sehen, da haben wir wirklich das große Thema, dass sie eben im Grunde im Zentrum steht die Kapitalakkumulation weltweit operierender Konzerne im globalen Wettbewerb. Das ist sozusagen das Grundmuster. Und aus diesem Grundmuster heraus werden halt sämtliche Lebensbereiche, und man sieht eben bis in die Anfänge des Lebens auf der Erde hinein, werden halt durchstrukturiert auf diese Zusammenhänge hin. Und ich denke mir, wir müssen das einfach zustande bringen, in den nächsten Jahrzehnten dieses Wirtschaftsleben so zu wandeln, dass wir eben das klar ist, dass dieses Wirtschaften und das alles, was wir in dem Zusammenhang machen, dem Leben ja dienen soll, dem wirklichen Leben dienen soll und nicht umgekehrt, dass wir alle auf irgendeine Weise unser Leben opfern, hergeben zum Aufrechterhaltung eines Zusammenhangs, der sich längst verselbstständigt hat. Ja, also ich denke, das ist so eine Grundentscheidung, und wo ich eben schon so die Tendenz sehe in den letzten Jahren, dass eigentlich keine Phase des Lebens mehr wirklich gelebt werden kann, weil die Verhältnisse, in denen wir um unser Überleben kämpfen, auch an jeder Stelle im Grunde uns dazu nötigen, auf ein ganz anderes Tempo einzusteigen, auf ganz andere Zusammenhänge einzusteigen, gedanklich und praktisch, ne? Und also ich denke, da schält sich so eine Entscheidung heraus, oder es schält sich die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Veränderung heraus, ne?
Es gibt ja einen Satz bei den Initianten des bedingungslosen Grundeinkommens, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt ist? Jetzt frage ich einfach mal, was würde ich als Schwangere oder als Familie tun, wenn für mein Einkommen gesorgt wäre? Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet ja nicht, dass ich nicht mehr arbeiten gehe. Ich kriege ja kein Einkommen geschenkt. Ja, das geht ja wirklich von jedem zu jedem. Aber was es bedeutet, und ich habe da gerade eine Familie im Kopf, die sowas bekommt, aber das nicht begreift, dass das für sie ein Grundeinkommen ist. Also eine Familie, eine größere mit vielen Kindern, bekommt aus einer bestimmten Stelle monatliche Zuwendungen. So, plus obendrauf arbeiten sie. Was machen sie aber damit? Sie können viel freier, viel bewusster, viel intensiver, viel glücklicher, viel lebenswerter in ihren Alltag gehen. Und das ist für mich das Grundeinkommen. Ja, dass ich da wirklich dieses Bewusstsein, das wiederum ins Vertrauen mündet, also ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist, dass dieses Grundeinkommen mir zum Beispiel als Schwangere erlaubt, eine Geburt zu Hause zu machen. Erlaubt in dem Sinne von, ich habe die Verantwortung für mein Leben und ich habe es. Und ich habe es auch für das Kind. Ich muss nicht unbedingt, in meinen Augen, in eine Klinik gehen. Ich darf zu Hause, weil natürlich dann auch genügend Hebammen da sein werden. Wenn wir nämlich ein Grundeinkommen haben, denke ich, ja, dann wird auch die Arbeitsverteilung, was hier gerade der Jochen und der Jürgen angesprochen haben, sich verändern dürfen. Ja, die Hebamme arbeitet eben nicht mehr 8 Stunden, sondern vielleicht nur 4. Und wir haben dadurch mehr offene Stellen für Hebammen.
Wenn ich jetzt so insgesamt mal die Betrachtung, die wir jetzt angestellt haben, dazu einen Schritt zurück nochmal nehme und so auf das Ganze betrachte, was passiert eigentlich hier in unserer Gesellschaft, dann stelle ich mir die Frage eigentlich, wie nehmen wir in unserem Leben eigentlich das Leben wahr? Und die darauf folgende Frage ist natürlich dann auch, wie nehmen wir den Tod in unserem Leben wahr? Welche Qualitäten geben wir hier dem Leben hinein? Welches Bewusstsein? Und wenn wir dazu einen verklärten oder einen distanzierten Bezug haben zu diesen Fragen, dann kommt für mich auch die Frage in den Raum, wie nehmen wir eigentlich Wirklichkeit in unserem Leben wahr? Wirklichkeit ist natürlich immer etwas, was etwas Schwieriges ist, wahrzunehmen. Es gibt zwar die Objektive, das, was wir meinen zu sehen, aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt auch viele Dinge, die im Nichtsichtbaren sind oder die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen, weil wir gar keine Achtsamkeit dafür haben. Und dafür gehört für mich auch das Thema dazu, dass wir die Situationen in unserer Gesellschaft, die verändernden Gegebenheiten in unserem Wirtschaften, in unseren politischen Verhältnissen, in allen Dingen, auch was die Arbeitsplätze betrifft, dass wir die auch wahrnehmen und darüber dann auch wahrnehmen, dass ein so weiter wie bisher gar nicht funktionieren kann. Und das führt mich zum Grundeinkommen dann insgesamt.
Ja, kurz noch angefügt, ich denke, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine zeitgemäße Antwort, eine Antwort, die die Zeit fordert, aufgrund der Produktivitätsentwicklung, damit wieder alle zu einem Einkommen kommen und ein Schritt dahin, dass wir nicht mehr so erpressbar sind, alle. Und dass wir deswegen der Wirklichkeit unseres Lebens mehr Bedeutung schenken können, dass wir Räume entwickeln können für die verschiedenen Phasen, in denen wir im Leben stehen.
Ja, und da sind wir zum Ende unseres inhaltlichen Teils und Musik, sagt Sabine.
Ja, jetzt bringen wir euch mal was ganz Hübsches. Bring Flowers, gespielt von Out of Orion.
Thank you.
Hinweise, Tipps zur Grundeinkommensinitiative. Und los geht's.
Das inzwischen 68. BGE-Café findet am Samstag, den 5. Mai 2016, zwischen 13 und 15 Uhr bei Rubin Phoenix statt, in der Müllerstraße 46.
Ja, und dann haben wir wieder einige Treffen der Grundeinkommensinitiative in München. Zum einen mal Treffen der Paradigmenwandelgruppe im nächsten Monat. Am Mittwoch, den 2. März von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Und der Ort ist in der Nikolaistraße Nummer 17, München, Schwabing.
Die Gruppe BGE4U, auch Teil der BGE-INI in München, trifft sich am Donnerstag, den 17. März 2017, was steht denn hier, 2016, zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr im Eine-Welt-Haus in der Schwanthalerstraße 80 im Rückgebäude, zweiter Stock, also ich hoffe, die meisten kennen das Eine-Welt-Haus, und am Aushang gleich im Eingangsbereich rechts, denke ich, da kann man dann lesen, wo, in welchem Raum das Treffen stattfindet.
Dann lade ich Sie ganz herzlich ein zum Dienstag, den 1. März, das ist schon nächsten Dienstag, in die Seidel-Villa um 20 Uhr, und zwar im Kellergeschoss. Dort werden wir als Video den Vortrag von Götz Werner, den er auf dem Münchner Grundeinkommenskongress 2009 hielt, sehr herzlich als Gäste begrüßen. Der Eintritt ist 1 Euro. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-münchen.de. Ich soll schnell die Musik anzeigen. Genau. Danke, das war ein bisschen zu spät. Ich habe nicht den Felix angeschaut. Also, Sie hören jetzt Nature Song von Alexander Blue.
Und Sie hörten hier eine Sendung des Kulturimpuls in, pardon, der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen auf LoRa München.
Heute hatten die Redaktion der Jochen Walzer und der Jürgen Greiner.
Und federführend war Sabine Heisner.
Und wie immer in der Technik Felix Jakowitz. Und als Interviewpartnerin hatten wir heute Claudia Lowitz von der Hebammenpraxis München.
Die Musikauswahl hatte Sabine Heisner.
Ach ja, Kommentare und Anregungen auf der E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de.
Und die Wiederholung der Sendung hören Sie auf LoRa am kommenden Mittwoch, den 2. März von 9 Uhr bis 10 Uhr auf DAB+.
Unser nächster Termin, 23. März 2016, wieder am Mittwoch ab 19 Uhr.
Genau, und jetzt hier auf LoRa hören Sie ab 20 Uhr eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung.
Perfekt in der Zeit. Das war ja ein totales Timing. Ich wünsche Ihnen allen ganz herzlichen Abend. Auf Wiederschauen und bleiben Sie uns gewogen.
Das wünsche ich ebenso. Tschüss.
Jo, tschüss.